Wir haben als Gemeinde in den letzten Wochen, Monaten, muss man eigentlich schon sagen, eine Predigtreihe miteinander durchgeführt über das Thema Schöpfungsordnung. Ich möchte noch einmal anknüpfen an dieses große Thema. Schöpfungsordnung ist ein riesiges Ding. Wir haben angefangen bei der Schöpfung, Sündenfall, all diese Dinge, Mann und Frau, all das, was Gott geordnet hat und vorangebracht hat, was er in seiner Schöpfung gegeben hat und wie wir uns als Menschen dazu verhalten. Die letzte Predigt war das Thema der große Tag, wenn Gott seine Schöpfung erneuert. Und das kommt in der Bibel im Alten, im Neuen Testament an einigen Stellen vor. Wir haben Texte aus Jesaja gelesen, 65, 17, Jesaja 66, 22, dass Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft. Jesaja 2, Flerschwerter zu Pflugscharen. Wir haben Jesaja 11 gelesen, der Löwe frisst Gras, all diese Dinge. Eine Beschreibung der Welt nach dem Eingreifen Gottes, nachdem der große Tag Gottes kommt. Interessant sind die Bibelstellen, wo davon berichtet wird, dass bevor Gott eingreift und den großen Tag schenkt, dass Gott eingreift und vorbereitet. Und wir haben dazu den Hesekiel-Text gelesen, 36, 25 bis 27, wo deutlich wird, dass Gott ein neues Herz schenkt, dass Gott einen neuen Geist gibt. Ich habe diesen Text mit drauf, wenn du ihn mal auf den Beamer legst. Ich will euch aus allen Völkern herausholen und euch wieder in euer Land bringen. Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und dann werdet ihr in das gelobte Land kommen. Das heißt, die Vorbereitung dessen, dass Gott handelt, dass er Neues schafft, ist, dass er in unserem Inneren etwas neu macht, einen neuen Geist, ein neues Denken, ein neues Handeln daraus macht. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir, wenn wir das auf uns als Christen beziehen, dass wir in den Himmel kommen, so wie wir sind, sondern dass Gott hier auf dieser Erde anfängt, uns himmelsfähig zu machen. Das steckt in diesem Text drin. Obwohl die Frage nach der Ewigkeit und dem Himmel an dieser Stelle im Hesekiel noch gar nicht gestellt wird. Das ist eigentlich erst im Neuen Testament. Aber hier wird deutlich, dass Gott uns vorbereiten will. Du kannst dich so, wie du bist, in den Himmel gehen. In das neue Land, in das neue Leben, in das heilige Land, in das ich dich hineinführen werde, kannst du so, wie du bist, nicht gelangen. Und das ist schon eine Frage, wenn es also um die Frage der Schöpfung und Neuschöpfung, Gott fängt neu an, geht, wir bedenken müssen. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, dort wird das von Petrus aufgenommen und aufgegriffen. Ich habe das mal zusammengekürzt, weil das sonst zu viel wird. Am Tag des Herrn wird der Himmel und der Getöse vergehen und die Himmelskörper im Feuer verglühen. Die Erde und alle menschlichen Werke werden verbrannt werden. Wenn sich das alles so auflösen wird, was für ein Anliegen müsste es hier, ergänze ich mal, hier auf dieser Erde, für euch als Christen sein, ein Leben in Heiligkeit, Ehrfurcht vor Gott zu führen. Nach Gottes Verheißung erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit, in denen Gottes Gerechtigkeit und seine Heiligkeit regiert. Wie müsste es euch für hier, für euren Alltag, hier da, wo ihr lebt, schon ein inneres Anliegen sein, euch darauf innerlich vorzubereiten? Dass der Geist Gottes schon in euch wirkt und euch verändert. Und das sind die Vorbereitung, die Hintergründe für den Predigtext, den wir eigentlich heute lesen. Und ich möchte ihn gleich mit euch lesen. 1. Korinther 6, 9 bis 20 in Abschnitten. Habt ihr vergessen, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes neuer Welt kein Platz sein wird? Also Paulus nimmt das auf, diese Thematik, und sagt, hört mal zu. Wenn ihr gläubig seid als Christen, wenn ihr Christen geworden seid, dann kann es nicht so sein, dass ihr bleibt, wie ihr wart. Spätestens an der Himmelspforte wird es das große Erwachen geben. Es muss dein Leben angerührt sein, muss verändert sein. Glaube und Alltag müssen zusammenpassen. Sonst geht's nicht. Paulus greift das auf, was Petrus sagt, was im Hesekiel steht, was Jeremia wichtig ist, was Jesaja sagt. Neue Welt Gottes. Wenn man sich darüber Gedanken macht, anfängt darüber nachzudenken, Bibeltexte liest in diese Richtung, dann ist das eine Aussage, die ganz, ganz wichtig ist. So wie du bist, kannst du nicht weiterleben. Sondern es muss ernsthafte und echte Veränderungen sein. Täuscht euch nicht. Wer verbotene sexuelle Beziehungen eingeht, andere Götter anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt, homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes neue Welt kommen. Auch kein Dieb, kein Ausbeuter, kein Trinker, kein Gotteslästerer oder Räuber. All das sind einige von euch gewesen. Jetzt aber sind eure Sünden abgewaschen, ihr gehört nun ganz zu Gott. Durch Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. Es ist alles erlaubt, sagt ihr, das mag wohl stimmen, aber es ist nicht alles gut für euch. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Wenn ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch ist für das Essen, dann ist das schon richtig. Ebenso, gewiss hat Gott beides, das Essen wie den Bauch, zur Vergänglichkeit bestimmt. Aber das bedeutet doch nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell zügellos leben. Vielmehr wurde doch auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib Jesu Christi gehört? Deshalb warne ich euch eindringlich vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexueller Zügellosigkeit. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den Gott euch selbst gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Nun dient auch mit eurem Körper dem Ansehen Gottes in dieser Welt. Das ist schon eine mächtige Geschichte, das, was Paulus da einfach so aus dem Hemdsärmel herausschüttelt. Wenn man sich vorstellt, was das für Menschen in seiner Gemeinde gewesen sind, was er da einfach so auflistet an Leuten. Diebe, Ausbeuter, Trinker, Gotteslästerer, Räuber, das ist schon eine ganze Menge. Und er spricht zu seiner Gemeinde. Da kann man sich schon fragen, meine Zeit, wen hast du da alles bei dir? Wer ist bei der großen Erweckung in Korinth alles mit dazugeraten? Hast du nicht aufgepasst, wen du zur Taufe zulässt? Meine Zeit, es muss doch klar sein, dass das nicht geht. Offensichtlich war in der Gemeinde der Eindruck, nun ja, Glaube, Alltag, wen interessiert's? Glaube ist für die Ewigkeit und hier auf der Erde muss man kämpfen und hier geht's hart zu. Da kann ich machen, was ich will, denn ich muss ja auch machen, was ich will, muss ich ja auch verantworten. Neues Herz, Glaube, Beziehung zu Gott, Lebensstilfragen. Hat Gott wirklich einen Zugriff auf mein Leben? Ist Gott nicht derjenige, der eigentlich nur zuständig ist für die Ewigkeit und hier soll er mich in Ruhe lassen? Ewigkeit für Ewigkeit und hier auf der Erde ist das, was auf der Erde gilt. Und da muss man sich halt durchsetzen. Das ist doch so, oder? Für jüdische Zuhörer und die Gemeinde in Korinth bestand ja sowohl aus römischen als auch aus griechisch geprägten Zuhörern als auch aus jüdisch alttestamentlich geprägten Zuhörern. Eine große Synagoge war da. Paulus hat dort mehrere Male gepredigt, bis dann die Leute ihn rausgeworfen haben und er selber angefangen hat. Und zwar neben der Synagoge, in einem Haus neben der Synagoge zu predigen. Die einen gingen dahin, die anderen gingen dann dahin. Gemeinschaft mit Gott ist, ohne dass man seinen Willen oder nach seinem Willen überhaupt erst mal fragt, gar nicht möglich. Geschweige denn, dass man ihn Stück und Stück in sein eigenes Leben zur Realität werden lässt. Das war für jüdische Ohren, für jüdische Zuhörer selbstverständlich. Sie kannten die 10 Gebote, wussten, dass Gott sie herausgeworfen hat aus dem Heiligen Land wegen ihrer Sünde. Sie konnten diesen Zusammenhang. Aber für Menschen, die griechisch geprägt waren, die römisch geprägt waren, war das anders. Da war es üblich, den Göttern den nötigen Respekt zu zollen, und zwar in den Verehrungsveranstaltungen, die dann gemacht wurden. Üblicherweise war es dann dieser Weihrauchkrümel, der ins Opferfeuer geworfen wurde. Jeder, der dabei war und so einen Krümel geworfen hat, war okay. Wie das im Alltag lief, das hat die Götter nicht interessiert. Ihnen wurde der normale, übliche Respekt gezollt, ein Weihrauchkrümel, du bist dabei gewesen, der Krümel ist im Feuer und dann warst du ein Verehrer dieser Gottheit und warst angewiesen oder hattest ein Recht darauf, dass diese Gottheit dich dann segnet. Und was im Alltag geschieht, war völlig egal. Der Gott musste dich segnen. Du warst ja anwesend bei dieser Verehrungsfeier. Jetzt ist Erweckung in Korinth und solche Menschen, die so geprägt sind, kommen in den Gottesdienst und erwarten, dass Christus sie jetzt segnet, weil sie ja von Jupiter und Zeus und was weiß ich was. Jetzt waren sie Christen, sie waren anwesend im Gottesdienst. Im Alltag hatte dieser Gott aber auch keinen Zugriff, denn was interessiert sich dieser Jesus für mich? Ich interessiere mich nur am Sonntag für ihn und dann war es das. Und wir merken vielleicht, was für ein Kampf da gewesen ist, um deutlich zu machen, dass Leben und Alltag, dass Glaube und Alltag nicht teilbar ist, nicht dividierbar ist, nicht auf zwei verschiedenen Seiten steht, sondern zusammengehört. Neben für Griechen, für Römer, für Leute, die griechisch und römisch geprägt waren, war das normal, bestimmte Dinge im Alltag. Natürlich, Mord, Aufruhr, Diebstahl, Geschäftsverträge, all das war gesetzlich geregelt, aber Ehe und Sexualität, Sklaverei, Geschäftspraktiken, Kinder. Es ist ein Brief eines Ehemannes, ich glaube, er war Soldat, an seine schwangere Frau überliefert. Man hat das ja archäologisch auch netterweise gefunden. Wenn es ein Junge ist, freuen wir uns. Wenn es ein Mädchen ist, lass sie töten. Was im Alltag geschieht, wen interessiert das? Man ging so mit Menschen um, mit Sklaven, man konnte sie kaufen, sie waren mein Eigentum, ich kann sie quälen und töten, kaufe ich mir halt den nächsten. Wann ich Geld hatte und Geld habe, um eine Frau als Sklavin zu kaufen, war das halt eine Nebenfrau, eine zweite, dritte, vierte, wen interessiert das? Was macht man in einer Gesellschaft, die ganz anders geprägt ist, die ganz anders mit ethischen und moralischen Dingen umgeht? Für einen griechischen Vater war es selbstverständlich, dass er mit seinen Söhnen ins Bett geht. Das gehörte zur normalen griechischen Erziehung. Für einen wohlsituierten Vater gehörte das zur Erziehung dazu. Und wenn solche Leute sich bekehren in Griechenland, in Korinth und in die Gemeinde kommen und sagen, hör mal zu, ich lass mir doch von dir als Jude nicht sagen, was ein Grieche, ein anständiger Grieche mit seinen Söhnen zu machen hat. Das gehört bei uns zur Erziehung dazu. Was denkst du? Das macht man bei uns so, so wird man Mann. Dass Paulus so eine Liste aus dem Hemdsärmel rausschüttet, liegt daran, dass die 10 Gebote in Form von Paulus in eine Gesellschaft hineinkommen, die ganz anders ist. Ein Sklave gehört mir und wenn ich ihn quäle und er dabei stirbt, wenn ich halt Spaß dran habe und Geld, kaufe ich mir den nächsten. Was willst du? Dass Herodes, sogar Mord war eigentlich unter Strafe, aber so einer wie Herodes, dass er seine eigene Mutter, seine eigenen Söhne umbringt, niemand hat ihn zur Rechenschaft gezogen. Wer denn auch? So dass der Kaiser in Rom sogar sagt, es ist schwieriger, Sohn des Herodes zu sein in Jerusalem als ein Schwein. Schweine werden abgeschlachtet, die dürfen dort nicht sein. Aber wer zieht den Herodes zur Rechenschaft? Niemand. Wenn man genügend Fürsprecher hat, war Mord im Griechischen, im Römischen selbstverständlich. Leute, die einem im Wege standen, man hatte gute Nachbarn und Freunde, die einen dann deckten, beziehungsweise die dann Geld bezahlten oder was auch immer. Was geschieht, wenn Erweckung ist in so einer Situation und diese Menschen kommen in die Gemeinde? Lässt man sie rein? Wie lange muss der Taufunterricht sein? 10 Jahre? Was geschieht da an so einer Stelle? Wie würdest du damit umgehen? Wie heilig müssten Leute sein, wenn sie unheilig in die Gemeinde kommen und dort heilig werden sollen? Gerade auch, wenn das Thema Heiligung unbekannt ist. Was interessieren die Götter mein Leben? Sie sollen froh sein, dass ich bei der Verehrungsfeier anwesend bin. Aber so weit sind wir doch gar nicht da entfernt, wenn wir auf diese Welt der Antike schauen und sagen, die haben Säuglinge umgebracht, wie kann man nur? Machen wir nicht Ähnliches? Ich habe zu wenig Geld, ich möchte in Urlaub fahren, ich lasse es abtreiben. Ist das so weit weg? Abi-Zeitschrift. Wenn in der Abi-Zeitschrift veröffentlicht wird, aus der Klasse, wer mit wem geschlafen hat. Ich habe so ein Ding in der Hand gehabt. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Mit Strichen wird, wer mit wem alle geschlafen hat. Und das zur Erziehung heute im Gymnasium, nicht Hauptschule, Gymnasium dazugehört, dass das selbstverständlich ist. Wir schicken unsere Kinder aufs Gymnasium und dort wird so etwas getan, sowas veröffentlicht, ganz natürlich, an alle Eltern, an alle verteilt. Mit Strichen wird genau markiert, wer aus der Klasse mit wem im Bett gelegen hat. Und das ist normal, weil das zur Erziehung, zum Erziehungsziel heute dazugehört, dass man diese Dinge tut. Wie können wir sagen, die Antike war schlimm? Und die Antike war so ganz anders. Heute? Nein, ist genau das Gleiche. Sind wir so anders? Und dann die Frage zu stellen, dass unser Lebensstil als Christen anders sein muss, das darf nicht so sein, wie es um uns herum üblich ist. Das machen doch alle. Und wenn dann die Mädchen auf die Jungs in der Klasse zukommen, hast du schon mal mit jemandem geschlafen? Was, du bist noch Jungfrau? Möchtest du mit mir schlafen? Nein, ich möchte nicht. Wenn du, dann ruf mich bitte an. Wenn das üblich ist, der Umgang mit Sexualität, deswegen schreibt Paulus das hier so deutlich. Euer Körper ist Tempel des Heiligen Geistes, damit geht ihr doch in die Nähe des Heiligen Gottes. Und Gott, ist es nicht egal, wo du vorher mit deinem Körper gewesen bist, du kannst ihn nicht zu einem Teil einer Hure machen. In der Hafenstadt Korinth, was war da? Da gab es nichts, was es nicht gab. Natürlich nicht. Selbst im Alten Testament wird schon darüber geredet, dass Männer mit Tieren schlafen, mit Hunden und Ziegen und was weiß ich was. Wenn unser Lebensstil sich vom Wort Gottes her nicht anrühren lässt, verändern lässt, sowas darf nicht sein. Gott ist das nicht gleichgültig. Und dann zu erwarten, ich war ja anwesend bei der Verehrungsfeier meines Gottes. Wie kommst du heute in den Gottesdienst? Bist du auch nur anwesend bei der Verehrungsfeier unseres Gottes? Jesus Christus ist auferstanden, okay. Soll ihn auch keiner dabei stören? Ich möchte in den Himmel, aber so wie ich hier auf der Erde lebe, darf ihn nicht interessieren. Hauptsache, ich habe den Lobpreis Weihrauchkrümel in das Opferfeier des Gottesdienstes geworfen. Ich habe ja mitgesungen, also muss Gott mich segnen. Jesus muss mich segnen. Und ich suche mir dann ein schönes Losungsverslein raus und sage, der Herr segne dich, egal was du tust. Jesaja, was weiß ich wo. Sind wir nicht ähnlich von dem, wie die Menschen damals griechisch-römisch geprägt war? Wenn ich anwesend bin und mein Krümelchen reinwerfe, dann ist das Opferfeuer, ich bin und Gott muss mich segnen. Paulus sagt, spätestens an der Tür der Ewigkeit werden deine Augen geöffnet. Du kannst nicht Alltag und Glaube. Man kann natürlich sagen, ich möchte in den Himmel und alles andere. Ich glaube an den, der auferstanden ist. Ich möchte hier leben und möchte da leben. Also glaube ich an Jesus. Und so war das damals. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist und er hat verheißen, er wird diejenigen, die an ihn glauben, mitnehmen in die Ewigkeit. Also bekomme ich zu dem Leben hier auf der Erde noch das Leben in der Ewigkeit geschenkt. Punktum abgehakt, Schublade rein, weiterleben. Diese Frage sich einmal geben. Missionarischer Erfolg. Was heißt es, wenn wir darum beten, Gott, wir wünschen uns, dass du die Menschen erreichst und wenn sie dann kommen? Ist es nicht selbstverständlich, dass sie dann jemanden an der Seite brauchen, der ihnen jetzt erstmal erzählt und deutlich macht, was es heißt, Christ zu sein? Jüngerschaft. Gott ist ein heiliger Gott. Ausbeuter, Diebe, Mörder. Mörder bist du doch, wenn du deinen Geschäftspartner, der dir im Wege steht, so lange hinten herum über ihn schlecht erzählst, bis niemand mehr bei ihm kauft. Seine Schrauben funktionieren sowieso nicht. Die sind alle kaputt. Das Gewinde funktioniert. Du kannst so viel kleinste Sachen, was auch immer dein Geschäftspartner oder dein Geschäftsgegner verkauft. Du kannst Dinge über dieses Zeug erzählen, dass der Himmel und die Erde wackeln. Und keiner kauft mehr. Ist das nicht Mord? Wenn du als Christ sowas machst und sagst, naja, das macht man so, machen heute alle so, dann bist du nicht besser als Herodes in der damaligen Zeit, der seine eigene Mutter, seine eigenen Söhne umbringen lässt. Rufmord. Zu sagen, nein, da mache ich nicht mit, ich lasse mich davon nicht beherrschen, auch wenn alle um mich herum so handeln. Und wenn mir 5 Frauen sagen, du kannst mich anrufen, wenn du mal mit jemandem schlafen willst. Das machen doch alle. Heiligung. Wenn Menschen merken, dass ich von dieser Gier nicht geprägt bin, die die Welt um mich herum prägt, mehr, immer mehr. Wirtschaft funktioniert mit Gier. Wer nicht mehr bekommt, schrumpft. Was für eine Theologie ist das? Nur derjenige hat Erfolg, der dieser Gier hinterherläuft, nur der Wachstumsmensch. Wir waren mal im Restaurant und die nette Dame, die uns dann abkassiert hat, die hat sich vertan. All das, was wir als ganze Familie gegessen haben, hat sie getippt und irgendwie nicht hingekriegt. Und nachher, ich habe 2 Zettel in der Hand gehabt und naja, ist wohl schon. Ich habe zu Hause gemerkt, dass das, was da an elektronischem Schnickschnack passiert ist, gar nicht dazu geführt hat, dass von meinem Konto was abgebucht wurde. Da könnte man sagen, ha, Segen des Herrn. Ich weiß nicht, wie viel es war, 100, 200 Euro, irgendwas. Gott schenkt mir, wunderbar. Oder ich könnte sagen, hey, ich mache das nicht. Wir sind hingegangen und haben gesagt, hier, ich glaube, das ist von unserem Konto gar nicht abgebucht worden. Ja, das stimmt. Warum haben Sie mich denn nicht informiert? Der Geschäftsführer hat mir gesagt, ich kannte Sie, ich kenne Sie. Und ich wusste, wer Sie sind und ich wusste, dass Sie kommen werden und das klarstellen. Die Ohren gellen mir heute noch. Hätte ich das nicht gesehen, zufällig, ich habe gesagt, er müsste mich doch anschauen, ich habe das nur zufällig entdeckt in meinem Auszug. Hätte ich da die Sachen nicht eingeklebt und gesagt, hey, das ist ja gar nicht abgebucht, hätte ich das gar nicht gesehen. Ich kannte sie, ich kenne sie und ich wusste, dass sie kommen und das klarstellen. Denn bezahlt hat es natürlich die Dame, die uns abgerechnet hat. Er hat davon keinen Schaden gehabt, er musste auch nicht hinterherlaufen. Das sind vielleicht solche Situationen, wo sich entscheidet, ob du bei dem Restaurant, wo du isst, das Evangelium irgendwann mal sagen kannst oder nicht. Ach, der ist, na komm, der redet vom, ja. Ich wusste, wer du bist. Pah. Man hätte dieses Geld einstecken können, an die eigenen Kinder verteilen. Was hätte man alles damit machen können? Hätte niemand gemerkt, meine ich. Sie haben es doch gemerkt, sie wussten, wer ich bin. Sie wissen vielleicht auch, wer du bist, weil du in der Nachbarschaft wohnst und was weiß ich was. Wenn Menschen merken, dass ich nicht von Gier geprägt bin, nicht von dem geprägt bin, was meine Gesellschaft an Prägung liefert, bin ich Außenseiter Und doch ein Akzent, aha, der nicht. Und es ist vielleicht eine Chance, dann das Evangelium irgendwann mal dran zu hängen, glaubwürdig dran zu hängen. Euer Leben muss doch anders sein als das, wie Gesellschaft euch prägt. Und auch wenn in der Gesellschaft, in der Abi-Zeitschrift alle angekreuzt sind, wohin auch immer das Bett gelaufen ist, dann muss ich das doch nicht mitmachen. Oder auch als Geschäftspraktiker oder was auch immer, du kannst dein eigenes Leben da einführen. Ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen, außer von Christus. Das heißt dann natürlich, dass ich mir mit aufgeschlagener Bibel mal anschaue, was Jesus geredet hat und wie er gehandelt hat. Bibellese, geistliches Leben ohne Bibellese geht gar nicht. Nicht? Der Mann auf der Kanzel kann euch ja wer weiß was erzählen. Das musst du doch selber nachlesen und selber die Überlegung machen, sag mal, warum redet Jesus so mit seinen Jüngern? Warum macht er das so und so? Paulus hat immer am Handeln Jesu seine Maßstäbe für die Gemeinde abgelesen und auch bei der Gemeinde von Korinth, in Korinth. Und er hat eine ganze Reihe von Themen mit den Leuten zu sprechen gehabt. Vom Abendmahl über das Thema der Auferstehung, Ehe, Unzucht, Hafenhuren, Geistesgaben, Gottesdienst, Spaltung, philosophische Fragen. Man hat ja eine riesenlange Liste, was er in den Korintherbriefen mit der Gemeinde Korinth alles klären muss. Und er macht es immer, dass er es am Handeln Jesu abmisst. Christus hat sich ganz gering gemacht, er ist von seinem hohen Ross aus dem Himmel abgestiegen. Deswegen müsst ihr auch einander höher achten als euch selbst. So wie Christus mich und uns höher geachtet hat, so sollen wir untereinander. Jesus ist Vorbild für uns und Paulus versucht zu erklären, was das im Alltag, was das in der Ethik des Christen bedeutet, wenn Jesus aus dem Himmel kommt, um einer zu werden wie wir. Und wie er mit Menschen umgeht, mit Zöllnern und mit Huren. Der Hure sagt er, oder der Frau sagt er auch, sündige aber hinfort nicht mehr. Er sagt ja nicht, ja, der Herr segne dich, mach ruhig weiter, das steht ja auch nicht da. Paulus muss Ordnung schaffen. Jüngerschaft heißt Ordnung schaffen in meinem eigenen Leben und dann vielleicht als Partner oder als geistlicher Partner an der Seite eines anderen Ordnung miteinander schaffen. Herr, wie kann mein Leben vor dir und vor deinem Angesicht so sein, dass es dir Ehre macht in den Augen dieser Welt, dass die Leute sagen, jawohl, das ist ein Christ, auf den kannst du dich verlassen. Ich kenne dich und ich wusste, dass sie wiederkommen. Schweinerei. Wenn mein Herz nur einen kleinen Haken gehabt hätte und gesagt, ach, das strecke ich ein. Und du kennst vielleicht in deinem Leben 100 solche Situationen, wo du es vielleicht nicht getan hast. Die jüdisch geprägten Mitglieder der Gemeinde, die waren, konnten zurückgreifen auf das, was sie im Alten Testament kannten von den Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Sie konnten zurückgreifen auf die Erfahrung Israels mit ihrem Gott. Sie konnten zurückgreifen auf das, was sie von Jesus gehört haben. Aber es kam durch die Erweckung in Korinth viele, viele andere Leute mit ganz anderen Prägungen. Was das für ein Konfliktpotenzial in Korinth gewesen sein muss, das können wir nur erahnen. Das können wir nur erahnen. Und gegenseitig dann die Gemeinde auseinanderhebeln und sagen, mit dem sitze ich nicht mehr an einem Tisch und von dem esse ich kein Abendmahl mehr, ist ganz schnell. Zu sagen, wir gehören zusammen und wir müssen miteinander lernen, was es heißt, Christus nachzufolgen, ist eine ganz wichtige Entscheidung. Thema Sexualität. Diebe, Räuber, Ausbeuter, Trinker, Gotteslästerer, naja, unzüchtige Ehebrecher. In einer Hafenstadt selbstverständlich, natürlich. Alles ist erlaubt. Er kriegt aus der Gemeinde Gegenwind. Paulus, du hast doch von der Freiheit in Christus geredet. Hast du nicht? Die letzte Predigt war doch Freiheit in Jesus. Wir können, Jesus hat uns frei gemacht. Wie, du legst uns wieder eine Kette um den Hals, dass wir nicht mit jedem schlafen dürfen. Der Bauch ist für das Essen ist für das Bauch, für den Bauch. Sexualität ist wie das Essen, das gehört ganz normal dazu. Wie, du willst mir das nehmen? Es gibt Argumente, an die man sich erst mal gewöhnen muss. Natürlich ist dieser ganze Leib der Vergänglichkeit anheim. Man kann sagen, naja, das vergeht ja sowieso alles. Du kriegst einen neuen Leib, dann kannst du mit dem alten auch machen, was du willst. Das sind Argumente, natürlich, da muss man erst mal schlucken und überlegen, hör mal, so geht das doch nicht. Er kriegt aus der eigenen Gemeinde Gegenwind und sagt und muss hören, dass der Bauch fürs Essen ist und das Essen für den Bauch und die Sexualität genau das Gleiche ist. Ist das so? Alles ist erlaubt. Es ist doch ganz normal, das machen doch alle so. Das ist doch normal. Paulus, was hasse dich denn so? Sich zu überlegen, dass der eigene Körper, der eigene Leib Tempel des Heiligen Geistes ist. Wenn der Heilige Geist in mir wohnt, er sich nicht wohlfühlt bei Unheiligen. Das muss ein Gedankenprozess sein. Da muss eine christliche Kultur entstehen. Und Paulus muss tatsächlich ganz unten, ganz neu anfangen, weil eine ganz andere Kultur herrscht, mit den Göttern umzugehen. Und das bringt man als Grieche oder als Römer, der sich bekehrt, automatisch mit in die Gemeinde hinein. Neu werden. Alles ist erlaubt. Paulus, bist du es nicht selber gewesen, der uns die Freiheit gepredigt hat? Es ist schon schwierig. Natürlich gibt es Grenzsituationen. Freiheit, das eine, das andere. Alkohol ist nichts Böses. Aber Paulus macht auch deutlich, ich will mich davon nicht beherrschen lassen. Geld ist nichts Böses, aber ich will mich vom Geld nicht beherrschen lassen. Es soll keine Gier herrschen. Wir sind so gestrickt, dass wir alles, was uns begegnet, mit Gier betrachten. Sei es das Thema Sexualität, sei es das Thema Geld, sei es das Thema Gewalt, sei das Thema Macht, sei was auch immer. Alles hat mit dem Thema Gier zu tun. Wir sind zutiefst angelegt als Süchtige. Und auch das Spielen. Man kann spielsüchtig werden. Man kann essenssüchtig werden. Menschen, die nicht mehr aufhören können zu essen. Wir sind auf Gier angelegt, dem einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, nein, ich lasse mich von nichts anderem bestimmen als von Christus allein. Und ich will als Ziel meines Lebens sein Reich bauen. Ich möchte zu seiner Ehre leben. Das ist manchmal schwer, weil man sich an Gebote halten muss und die sind nervig. Aber wichtig, Frage nach der Herrschaft. Paulus setzt einen Volltreffer. Das, was die Griechen auch kennen, Sklaven. Sie haben selber viele Kriege geführt und andere Völker versklavt. Dann kamen die Römer und haben sie besiegt und haben sich jeder einen griechischen Sklaven genommen mit nach Rom, um Griechisch zu lernen, um griechische Philosophie, Mathematik, all diese Dinge. Das war Römer. Und nicht mal griff sich irgendein ausgebildeten Griechen, die ja alle versklavt waren, und nahm sie mit nach Rom. Christus hat für dich einen Preis bezahlt. Paulus dreht das alles um. Du bist Sklave. Und ist es nicht bei euch in der Sklavenhaltergesellschaft so, dass du deinem Sklaven sagen kannst, wie er zu leben hat? Komm her, geh weg, steh morgens auf. Du kannst alles sagen. Und so musst du sagen und so musst du denken, Christus hat für dich einen Preis bezahlt. Du bist Sklave. Und er kann dir deinen Lebensstil vorschreiben. Punkt. Und die Griechen sagen, ja stimmt, hast du eigentlich recht. So machen wir das ja auch. Man muss wahrscheinlich diesen Punkt treffen in einer Gesellschaft, in einer Kultur, wo die Leute sagen, aha, so ist das, das verstehe ich. Da komme ich mit. Christus hat für mich einen Preis bezahlt. Okay, dann bin ich also sein Eigentum. Es hat offensichtlich gegriffen. Auch wenn das für unsere Gesellschaft heute seltsam ist, aber vielleicht müssen wir einen ähnlichen Punkt treffen, wo wir die Menschen um uns herum erreichen, wo sie sagen, ja, das verstehe ich jetzt, das verstehe ich. Irgendwas mit Computer oder so, nicht? Die Festplatte hat ein Loch oder irgend sowas, wo wir sagen, aha, jetzt, das verstehe ich jetzt. Neues Programm wird aufgespielt und das hat mit christlicher Ethik zu tun. Ah ja, okay, nicht Windows, sondern weiß ich nicht. Möglicherweise müssen wir uns Gedanken machen, was es heißt, Jüngerschaft in dieser Zeit heute. Aber deutlich werden sollte, dass diese Zeit heute nicht viel anders ist als die Ethik oder die Zeit in der Antike. So viel schlimmer waren die nicht. So viel schlimmer sind vielleicht wir. Wir töten nicht nur die Mädchen. Wenn es ein Junge ist, freuen wir uns, und wenn es ein Mädchen ist, lass sie töten. Wir töten beide und sagen, ah, das Geld für den Urlaub reicht nicht. Was für eine Verrohung, das auch noch als Gesetz einzuschreiben. Herr, vergib uns, dass das in unserer Gesellschaft Gesetz ist, dass man das tun darf. Euthanasie, es ist gut, alte, behinderte Menschen umzubringen. Gib ihnen ein paar Pillen und wenn man das bei uns noch nicht kann, dann geht man halt nach Holland oder in die Schweiz oder wohin auch immer. In was für eine Gesellschaft kommen wir da hinein, dass wir als Christen sagen, da ist ein Ende, da muss Schluss sein. Das geht nicht. Ein Leben hat einen Wert, ob es alt oder jung ist, ob es behindert oder unbehindert ist. Wir wollen, dass jeder leben kann vor Christus. Dass wir diesen Wert den Menschen um uns herum mitteilen und nicht nur sagen, naja, steht im Gesetz, das darf man. Frage nach der Jüngerschaft. Die Frage nach der Jüngerschaft und die Frage nach der Herrschaft. Wo kommst du in den Gottesdienst? Behandelst du Christus genauso wie die Römer und Griechen damals ihre Götter? Hauptsache, ich war anwesend. Und Hauptsache, ich habe so einen Krümel ins Opferfeuer gewesen. Wie ich über diesen Gott denke, wen interessiert's? Ich war da. Ist das auch dein Herz? Oder bist du von ganzem Herzen da? Jesus sieht das Herz an. Das verkündigen wir. Amen.